Die Expo Real lockte über 40.000 Immobilienprofis auf das Münchner Messegelände. Ich sprach mit 8 von ihnen in unserem Live-Podcast, verteilt auf 2 Tage. Jeder Gesprächspartner hatte jeweils 15 Minuten Zeit und am Ende gab es einen fliegenden Wechsel zwischen allen Gästen. Wir haben dabei nichts geschnitten und auch die Hintergrundgeräusche sind live von der Messe. Am zweiten Messetag sprach ich mit Sven Meder von ChargePoint, Jan Salzmann von Graystar, Clemens Seidel vom Projektentwickler Frank und Ralf Stemper von Enviria. Das Besondere diesmal, beim ersten Gespräch ist auch meine Kollegin Roswitha Leubel mit von der Partie. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Expo Real Messetag 2. Wir zeichnen wieder unsere einstündige Podcast-Aufnahme auf und es freut mich ganz besonders, dass meine Kollegin Roswitha Leubel die erste Viertelstunde oder wie lange auch du immer Zeit hast.
Ich habe eine Viertelstunde Zeit. Für mich ist es jetzt eine Premiere.
Deswegen darf unser erster Gast gleich von 2 Journalisten durchlöchert werden.
Ja, wunderbar.
Bitte stellen Sie sich kurz selbst vor.
Ja, erstmal hallo, Frau Leubel, Herr Ebert. Mein Name ist Sven Meder. Ich bin Vertriebsleiter bei ChargePoint und da verantwortlich für die Dachregion, für Südeuropa und für Osteuropa.
Was ist ChargePoint?
Ja, ChargePoint ist ein Unternehmen, das schon 2007 gegründet war und schon, hört sich an, gar nicht lang, aber die Branche, in der wir uns befinden, ist die Elektromobilität und die Ladeinfrastruktur. Und als wir gegründet wurden, da gab es noch gar kein Elektroauto, das serienmäßig auf dem Markt war. Wir sind heute der führende Anbieter weltweit für Ladeinfrastruktur, für jegliche Art von Fahrzeuge und Anwendungsfälle und für die Immobilienwirtschaft, egal ob aus dem gewerblichen Bereich oder die Wohnungswirtschaft, sind gerade jetzt Anbieter, die sehr erfahren sind, sehr interessant.
Stellen Sie denn Ladesäulen auch draußen im Freien auf?
Überall da, wo geladen wird. Das kann im Freien sein. Allerdings sind die Ladeplätze eher da, wo die Fahrzeuge auch parken. Und natürlich in der Stadt parken teilweise durch im Freien, aber viel wird zu Hause und am Arbeitsplatz geladen. Das heißt, eigentlich sind 70-80% der Ladevorgänge eben genau in diesen Bereichen. Und da sehen Sie schon, dass der Parkraum zu Hause oder eben am Arbeitsplatz besonders wichtig ist. Und da kommt dann die Immobilienwirtschaft dann heute wieder ins Spiel. Ja.
Weil mir sich tatsächlich bei diesen Ladesäulen draußen die Frage stellt, ich habe auch schon gelesen, dass die angeboten werden als Investment für Privatmenschen, wie ich in einem. Das heißt, ich investiere dann in einen Fonds oder was auch immer, der verschiedene Ladesäulen, Schnelllader oder auch andere hat. Finden Sie sowas eine gute Idee?
Naja, das Thema Ladeinfrastruktur als Investment ist jetzt tatsächlich, höre ich das zum ersten Mal, super spannend. Im großen Stile ja, dass ganz große Investmentfirmen Portfolios aufkaufen. Aber weitergedacht, na klar, macht das natürlich schon Sinn. Es ist ein Markt, der sich sehr stark entwickelt. Die Elektromobilität ist stark im Vormarsch und im Endeffekt werden natürlich auch irgendwann mal, heute sind wir ehrlicherweise nicht dabei, aber in der Zukunft wird auch mal Geld verdient werden, richtig viel Geld.
Wie funktioniert Ihr Konstrukt genau? Also Sie gehen an Projektentwickler ran und bauen für die Ladeinfrastruktur für Ihre zu bauenden Immobilien oder wie genau ist das Konstrukt?
Ja, also der Projektentwickler, der hat ja meistens dann Vorgaben vom Investor, außer der entwickelt Projekte erstmal schon, ohne dass er einen Käufer hat. Und dann gibt es auf der einen Seite Anforderungen, die der Gesetzgeber stellt für neu entwickelte Immobilienprojekte. Die sind aber im Endeffekt nicht wirklich relevant, sondern relevant ist ja, was der Mieter am Schluss möchte. Und wir sind dann tatsächlich typischerweise eben nicht nur mit dem Immobilienentwickler, sondern auch mit dem Mieter in der Absprache, um eben den Bedarf zu erfahren. Und der Mieter kann letztendlich ein Logistikunternehmen sein, hat einen ganz anderen Bedarf, als wenn das quasi ein klassisches Bürogebäude ist, wo vielleicht Firmenfahrzeuge laden oder die Mitarbeiter ihre privaten E-Fahrzeuge laden wollen.
Das heißt, die Säulen bleiben in Ihrem Besitz und oder verkaufen Sie die Säulen? Also
ja, wir als ChargePoint selber ist unser primäres Geschäftsmodell, dass wir die Technologieplattform stellen. Das heißt, die Ladehardware, noch viel wichtiger die Ladesoftware, weil das ist das Herz der Ladeinfrastruktur. Und dann ganz viele Services außenrum, das geht los bei Beratung, Installation, dann die Betriebsführung der Ladeinfrastruktur, Abrechnung der Ladevorgänge mit den Mietern, Hotline möglicherweise für die Fahrer. Wir bleiben aber typischerweise nicht der Eigentümer, sondern Eigentümer wird dann unser Kunde. Ja, das kann der, Immobilieneigentümer sein, das kann ein Facility-Management-Unternehmen sein oder Gebäude-Management-Unternehmen sein, sehr unterschiedliche Konstellationen. Und damit sind wir nicht nur der Eigentümer, nicht mehr, sondern auch nicht der Betreiber im Endeffekt. Aber was wir machen den Betrieb komplett im Auftrag des Kunden. Das heißt, unser Angebot ist, du bleibst voll im Fahrersitz, also hast die Kontrolle über das, was bei dir in der Immobilie passiert. Wir übernehmen aber komplett die Arbeit für dich und damit hat man das Beste aus beiden Welten. So, wenn der Kunde aber sagt, er möchte gerne jemanden haben, der auch selber investiert an dem Standort, häufig haben wir das in der Vergangenheit gesehen, zum Beispiel im Einzelhandel, dann haben wir natürlich auch Partner, die das machen auf Basis unserer Ladeinfrastruktur. Und dann gibt es das andere Extrem, es gibt Kunden, die bauen schon eigene große Elektromobilitätsteams auf, weil sie verstehen, dass das Thema Elektromobilität eine immer größere Rolle in der Nachhaltigkeitsstrategie hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Thema Immobilienbewertung, Nutzer und die Vermieternachfrage stetig zunimmt und damit man sich diesem Thema natürlich auch widmen muss.
Schauen Sie auch so ein bisschen drauf, was da in der Automobilindustrie passiert mit dem Bau und dem Verkauf von Elektroautos?
Absolut. Wir sind, also zum einen ist einer unserer der Unternehmen, die in uns investiert sind, ist Daimler. Das heißt, da sind wir schon von der Seite sehr eng miteinander verbunden, aber wir sind da ganz enge Abstimmung. Und Sie fragen sicherlich auch deswegen, weil man jetzt heutzutage in der Presse gerne hört, ja, Elektromobilität ist wieder beim...
werden nicht mehr so viel verkauft, weil es gibt ja keine Zuschüsse mehr und so.
Also, und das stimmt erstmal grundsätzlich auch, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das quasi normale Marktschwankungen sind. Ende 2023 war jedes vierte Auto, das in Europa auf den Markt gekommen ist, war elektrisch. Und jetzt momentan haben wir in Deutschland, meine ich, ungefähr so wie das fünfte Auto. Also ja, wir haben eine kleine Delle, aber es ist nicht so, dass plötzlich kein elektrisches Fahrzeug mehr verkauft wird.
Naja, man fragt sich natürlich jetzt auch ganz auf ein ganz spezielles Modell eingehend. Teslas sieht man ja auch immer mehr, aber es gibt auch Leute, die sich mittlerweile dafür entschuldigen, einen Tesla zu fahren. Was halten Sie denn von Elon Musk?
Ja, ich glaube, da würde ich jetzt an der Stelle meine persönliche Meinung gar nicht äußern wollen. Ich glaube, dass Tesla auf jeden Fall gute Fahrzeuge produziert. Vorreiter war damit auch der Porsche natürlich stark geholfen hat. Ich glaube, ich würde mir persönlich beim Neufahrzeug ein anderes Fabrikat aussuchen, aber das ist jetzt mein Gefühl.
Also ich fand Teslas früher ganz cool, als die ersten kamen, und dann gab es ja auch so die Möglichkeit, dass man sich schon mal eine reserviert und irgendwie 1.000 Euro reinlegt, ja. Und dass dann, wenn man dabei ist, dann die ersten Teslas mal gleich haben kann. Das fand ich erstmal eine super Idee. Ich bin aber froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ich glaube, unter Geeks sind die, also designtechnisch sind das jetzt ja keine Traumautos, muss man sagen, aber ich glaube, softwaretechnisch wollen sie einfach die Vorreiter in dem Markt.
Ja, absolut. Als ich den ersten Tesla gefahren bin, nicht meinen eigenen, da habe ich mal von einem Kunden den Tesla mal ausleihen dürfen und dann den Autopilot auf der Autobahn angemacht habe. Das war schon eine spannende Sache. Das war nicht vor 3 Jahren, sondern da sprechen wir von vor 10 Jahren. Okay. Da habe ich dem Thema nicht wirklich getraut, aber hat einwandfrei funktioniert. Und ja, und da gibt es natürlich ein paar schöne zusätzliche Dinge. Wenn man dann so auf die Autobahn auffährt und vor einem fährt so ein Porsche, den kann man mal kurz überholen.
Weil man die Beschleunigung ganz anders
hat. Beschleunigung hatte, da hatte ich damals, jetzt mittlerweile wissen auch die Porsche-Fahrer, dass ich ein bisschen anstrengen müssen, damals war das denen nicht bekannt.
Wo ist die Grenze Ihres Konstrukts? Also brauchen Sie, sind Sie abhängig von Energienetzen, sind Sie abhängig vom Ausbau erneuerbarer Energien, oder wo ist quasi so die Engstelle in Ihrem Geschäftsmodell?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass der Bedarf, der wächst von alleine. Und da müssen wir an der Seite nichts machen. Jedes Elektroauto, das in den Markt kommt, und wir haben ja auch klare politische Vorgaben in Europa, wie sich das bis 2035 weiterentwickeln soll. Jedes Fahrzeug, das in den Markt kommt, wird auch Ladeinfrastruktur mit sich ziehen. Nicht im 1:1-Verhältnis, aber dennoch. Und das heißt, von der Nachfrageseite gibt es erstmal keine Schwierigkeit. Natürlich haben wir andere Themen. Jetzt schauen wir gerade das Thema Immobilien an, weil wir hier eben auf der Exporeal sind, haben wir viel Bestandsimmobilien, und Bestandsimmobilien sind typischerweise nicht vorbereitet für die höheren Ladeleistungen, die dann notwendig sind, das heißt für die Anschlusskapazität. Also haben wir natürlich ein ganz klares Thema, das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Jetzt haben wir gesetzlich mittlerweile einige Themen in die richtige Richtung entwickelt. Das heißt, ein Mieter zum Beispiel, wenn ich jetzt mal in die Wohnungswirtschaft schaue, hat Anspruch auf einen Ladepunkt. Erstmal hört sich das super an. In der Praxis ist es aber dann halt so, dass der zwar sagen kann, ich will das, wenn aber keine Anschlussleistung da ist und die Erweiterung des Netzanschlusses 20.000, 25.000 Euro kostet, niemand anderes in dem Haus sagt, ich beteilige mich, dann würde erstmal quasi dieser Mieter eigentlich diese gesamten Kosten tragen müssen, was natürlich unrealistisch ist.
Also das heißt, die Eigentümergemeinschaft zum Beispiel kann nicht gezwungen werden, das zu installieren und dafür dann auch die Kosten zu übernehmen?
Die kann an der Stelle nicht gezwungen werden, es muss genehmigt werden letztendlich, dass das eine Partei machen möchte. Und bestenfalls findet man natürlich, sagt man gemeinschaftlich, dass das Sinn macht. Das sind Investitionen in Immobilie, steigert auch den Wert der Immobilie, kann dann auch im Endeffekt und wird dazu führen, dass auch mehr Mieter letztendlich attraktiver wird für die Mieter. Aber es gibt immer den Opa im dritten Stock links, der sagt, interessiert mich nicht, ja, und der sich halt nicht beteiligen will, und das ist natürlich schon ein Thema. Und da kommt dann natürlich am Schluss die Immobilienwirtschaft beispielsweise dann auch der Eigentümerinvestor ins Spiel, der halt möglicherweise immer mehr natürlich erkennt, dass er selber hier aktiv werden kann, aber das muss es sich natürlich im Endeffekt irgendwie auszahlen. Deswegen diskutieren wir halt auch Geschäftsmodelle, ja, wo wir eben die Frage stellen, wie kann sich dann sowas amortisieren. Und da führen wir sehr viele Gespräche aktuell auf der Messe, weil diese Frage stellen sich gerade alle, was ist meine Rolle und wie lohnt sich das für mich?
Naja, ich meine, das Vermietbarkeit alleine, ja. Das kann man auch nicht tatsächlich auf den Einnahmen ja dann sehen erstmal. Das ist ja ideeller Wert zunächst einmal.
Absolut. Also es sind verschiedene Faktoren, die mit reinspielen. Erstmal grundsätzlich haben wir natürlich gesetzliche Vorgaben, die sind halt nun mal da. Die werden jetzt über die Novelle der EU-Richtlinien, die ja dieses Jahr beschlossen wurden, werden die nochmal sehr stark verschärft. Das heißt, in 2026 muss das in nationales Recht umgesetzt werden, Anfang 2027 muss das in den Immobilien schon umgesetzt sein. Das heißt, da haben wir auf der einen Seite, sag ich mal, die Legislative, die über die rechtlichen Vorgaben, die zum Handeln zwingen. Ja, das ist die eine Seite, die da kommt. Ja, wir sehen aber und wollen letztendlich viel lieber über die positiven Aspekte sprechen. Und der positive Aspekt ist, zum einen habe ich als Unternehmen eigene ESG-Ziele, und das Thema Ladeinfrastruktur kann mir helfen. Und im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, hängt natürlich von der jeweiligen Immobilie ab, möglicherweise auch relativ kostengünstig, meine ESG-Ziele zu unterstützen und zu erreichen. Das nächste ist, wie ich schon gesagt habe, wie attraktiv bin ich für Mieter und wie kann ich auch Mieter halten. Ja, gerade im Bereich, sagen wir mal, Bürogewerbe gibt es kaum noch Unternehmen, die nicht anfangen, ihre Flotten zu elektrifizieren. Die großen Unternehmen, die haben das jetzt schon längst, sind schon längst im vollen Gange. Ich habe gerade die Tage mit dem Unternehmen gesprochen, einer der größten Unternehmen in Deutschland. Da hat der Vorstand vor ein paar Monaten entschieden, dass bis Ende 2025 jeder neue Firmenwagen, der neu bestellt wird, und zwar weltweit voll elektrisch sein muss. So, und die sind in Deutschland und in Europa in eigenen Immobilien und in Fremdimmobilien. Und die Fremdimmobilien, wo ich keine Ladeinfrastruktur installieren kann, sind die für die dann nicht mehr interessant.
Wie viele Ladepunkte haben Sie bisher in Deutschland?
Ja, da wir ein börsennotiertes Unternehmen sind, darf ich Ihnen nur die übergeordneten Zahlen nennen. Die sind aber beeindruckend. Wir haben über 300.000 Ladepunkte installiert als ChargePoint, haben über 7.000 B2B-Kunden. Und was ein ganz spannender Aspekt ist, über unser Backend-System, das heißt die Software, die diese Ladepunkte betreibt, werden pro Monat über 7 Millionen Ladevorgänge ab.
Aber wenn wir schon bei Zahlen sind, in wie vielen Ländern sind Sie vertreten? Also auf wie viele Länder beziehen sich die Zahlen?
Wir kommen ursprünglich aus den USA. Da haben wir 2007 gegründet worden im Silicon Valley. Das heißt, wir haben einmal Nordamerika, wobei Nordamerika, sag ich mal, natürlich auch sehr unterschiedlich ist, wie weit dort die Elektrifizierung im Bereich Automobil fortgeschritten ist. Kalifornien sehr stark. Wenn ich irgendwo in den mittleren Westen gehe.
In Kansas noch nicht so
sehr. Ja, ein bisschen weniger.
Dodge Ram auf Ehebasis habe ich noch nicht gesehen. Ja,
wobei mittlerweile sind auch die Truckhersteller, gerade Ford ist da jetzt federführend, und natürlich Tesla haben Sie gehört. Wobei das ist natürlich ein Fahrzeug, das wahrscheinlich sehr viele Leute fahren werden. Naja, und in Europa sind wir heute in ganz Westeuropa, das heißt ehemalige Westeuropa, wie ich so sagen, bin wir vertreten. Und entweder mit eigenen Niederlassungen, aber mindestens mal mit Vertrieb und mit Service.
Wo ist die Zukunft von E-Mobilität? Was gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, E-Mobilität ist dann doch nicht das, wohin es langfristig gehen wird. Dann brauchen wir immer so Ladepunkte. Wird es da vielleicht eine neue Technologie geben, dass ich, wenn ich an der Ampel stehe, durch induktives Laden vielleicht schon geladen werden kann? Oder der Batterieaustausch, wie es ja ein chinesisches Auto, glaube ich, mittlerweile ist, wo man quasi die Batterie rausnimmt und eine neue Batterie reinmacht und innerhalb von kurzer Zeit so geladen ist. Wo ist die Zukunft da?
Naja, was wir... Die Zukunft in 20, 30, 40 Jahren, die kann ich jetzt auch nicht voraussehen, aber wir sehen natürlich, was in der Entwicklung der Automobilhersteller ist. Und das ist natürlich im Prinzip das, was die nächsten 10 Jahre kommen wird. Und Automobilhersteller, da spreche ich jetzt nicht nur von, also wir haben in dem Fall Pkw, aber jetzt sind natürlich auch sehr eng verbandelt mit den Lkw-Herstellern. Und da sehen wir, dass der Trend ganz klar batterieelektrisch ist. Das heißt, Dinge wie Wasserstoff, ja, gibt es irgendwo kleine Projekte, aber es wird von den Investments, die werden, ist das wirklich ein ganz kleiner Teil. Man hält sich das natürlich offen, aber da wird an der Stelle nicht sehr viel. Und was die Art und Weise des Ladevorgangs angeht, da ist heute kabelgebundenes Laden State of the Art, wird auch sicherlich für längere Zeit so bleiben, aber es wird Anwendungsfälle geben, wo auch andere Möglichkeiten Sinn machen. Ja, das kann, es wird geforscht, inwieweit man LKWs, die auf den Autobahnen fahren, inwieweit die vielleicht auch über Oberleitungen
die man in Deutschland gerade wieder abgebaut hat.
Die man wieder abgebaut hat, genau. Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, die wir sehen. Dennoch, die meisten Entwicklungen bleiben beim Kabelgebundenen und deswegen fühlen wir uns als ChargePoint sehr aufgehoben, wobei wir auch an der Stelle Technologie offen bleiben und natürlich schauen, was passiert. Und weil wir eben die Größten sind und auch die größte Entwicklungsabteilung haben, können wir uns natürlich da auch entsprechend der Marktgegebenheiten anpassen.
Perfektes Schlusswort. Herr Mieder, vielen lieben Dank für Ihre Viertelstunde, die Sie uns gegönnt haben. Und wir haben schon quasi den nächsten Gast im Raum und machen einen fliegenden Wechsel.
Ich fliege auch
du
nach
fliegst
draußen.
Auch nach draußen.
Ich fliege zu meinem nächsten Termin,
sehr gut.
Der nicht aufgezeichnet wird.
Danke dir, dass du da bei unserer beider Premiere hier warst.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schöne Messe.
Danke, Leute. Dankeschön. André, wir sehen uns.
Das tun wir.
So, mach gutes Weiterleben.
Ja, gib mein Bestes.
Herzlich willkommen. Einfach.
Hallo. Wie geht's?
Gut. Und selbst?
Gut.
Müde.
Das glaube ich. Die müssen gleich erzählen, warum sie müde sind.
Ja.
Trotzdem müssen Sie sich auch kurz selbst vorstellen. Das würde mich zumindest freuen.
Okay.
Bitteschön. Wollen Sie gerne mit oder ohne?
Gerne.
Also, mit wem haben wir es zu tun?
Jan Salzmann. Ich bin für das Deutschlandgeschäft von Greystar zuständig. Eine vertikal integrierte Plattform, fokussiert auf Wohnimmobilien, die betrieben sind und modern gebaut und auf Service ausgelegt.
Wo machen Sie das? Sie kommen ja nicht aus Deutschland, sondern...
Ursprünglich aus den Staaten, also gegründet 1993. Ist auch noch Eigentümer geführt, sind seit 2013 in Europa, haben da angefangen mit Student Housing in Europa, sind seit 2018 in Deutschland und Österreich aktiv, haben jetzt 6 Immobilien insgesamt, 2700 Einheiten, teilweise schon im operativen Betrieb, die wir managen und teilweise, die jetzt dann noch über die nächsten 1-2 Jahre kommen, und das ist für uns so einer der Hauptmärkte, mehr oder minder, den wir gerade sehr interessant finden.
Wohnen ist ja ein heiß diskutiertes Thema hier auf der Expo. Zumindest hat man das Gefühl, wenn es irgendwann wieder bergauf geht, dann wird der Turbo bei Wohnen gezündet werden. Die Parameter sind klar, sprechen dafür. Trotzdem, die wievielte Expo ist es bei Ihnen?
Die 15.
Oh, wow. Und wo würden Sie sie im Ranking so einsortieren? Von der Stimmung her und von der Lage? Das Gleiche habe ich übrigens gestern alle Gesprächspartner gefragt.
Ja. Letztes Jahr bin ich nicht gegangen. Weil ich meinen ehemaligen Arbeitgeber, bei dem ich 14 Jahre davor war, verlassen habe, um zu Greystar zu gehen, weil Greystar so ein bisschen ein Alpha-Unternehmen ist. Das heißt, wirklich fokussiert und auf den Sektor fokussiert und auch auf die komplette Wertschöpfungskette. Das heißt, wir machen hier alles in-house. Und bin ich Deutsche, aber ich habe eine relativ gute Wahrnehmung, dass jetzt ein gutes Momentum ist, in Deutschland zu investieren, vor allem in Projektentwicklung zu investieren. Und zum anderen hat sich, glaube ich, die Resilienz des Sektors herausgestellt und auch die Attraktivität, und das ist auch das konstante Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen. Sei es jetzt dem Endbewohner, dem eigentlichen Nutzer der Einheit, aber auch von unseren Kapitalgebern.
Das heißt, Sie sind als Käufer hier auf der Messe unterwegs?
Ja.
Mit wem führen Sie Gespräche? Auf welchen Ständen tummeln Sie sich am meisten?
Ja, hauptsächlich bei den Maklern, aber auch bei den Banken, um das Sentiment ein bisschen rauszukalibrieren. Und aber auch bei den Projektentwicklern.
Okay.
Also was kann man machen, wie kann man die Landbank aktivieren, wie können wir unser Grace-Up-Produkt umsetzen, so wir es uns vorstellen. Auch vom Planungsstand, vom Designstand, wann können wir reinkommen. Wir sind auch total damit okay, Land zu kaufen und dann mit dem GU quasi die Ausführung zu machen. Wir können Forward Fund machen, also angelehnt an die MABV. Und da führen wir uns ganz gut, um das Produkt auch zu etablieren. Und wir fokussieren uns auf die Top 7 oder Universitätsstädte innerhalb Deutschlands. Und wir brauchen immer so 300 Einheiten vom Konzept. Wir haben eigentlich immer eine Kernerschließung, sondern eine Mittelgangerschließung der einzelnen Einheiten. Wir machen jetzt nicht nur Students oder Mikro-Apartments, um es mal so zu sagen. Finde ich, das Wort ist auch relativ falsch angebracht. Wir machen eher urbanes Wohnen. Das heißt, wir gucken in der Stadt, wie ist die Nachfrage, wie sind die Haushaltstrends, also demografisch gesehen, Ein-Personen-Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte, wie ist da die Nachfrage, wie ist die Größe, was möchte man eigentlich auch, weil es ja so ein bisschen Lifestyle, das sich auch geändert hat in der jungen Generation, um da reinzugehen. Wir sehen uns jetzt nicht nur auf Studenten, sondern auch auf Internationals, Experts, Young Professionals, um einfach auch so ein bisschen Deutschland dementsprechend attraktiv zu machen, aber auch für ausländische Mieter attraktiv zu machen, dafür für Unternehmen attraktiv zu machen, aber auch zu bauen. Also das ist ein Anfang des Jahres ein Deal gemacht in Berlin, an dem wir relativ lange gearbeitet hatten, über 12 Monate, wo wir komplett umgeplant haben. Da haben wir angefangen mit 500 Einheiten, die initial mal für den ETB-Verlicht geplant waren. Die haben wir umgeplant in 758 Einheiten für den Wohnungsmarkt.
Heißt aber, Sie investieren vornehmlich in Neubau?
Ja.
Ausschließlich oder können Sie sich auch Bestandsthemen vorstellen?
Ja, Bestand, wenn der Bestand nicht älter als 5, maximal 10 Jahre ist. Das hat jetzt aber nichts mit der Regulierung zu tun. Das hat eher was mit zu tun, wie gebaut wurde, wie die Größe ist, wie man es aktiv bespielen kann. Das ist ganz oft für den ETB-Vertrieb gebaut worden, also Größen von 65, 70 Quadratmeter dann für die Kapitalanleger. Von dem Mehrfamilienbereich eher so Wohnanlagen um die 12 bis 20. Und wir wollen ja schon so eine Gemeinschaft quasi etablieren, Community etablieren. Mehr oder weniger deswegen brauchen wir eigentlich, um das aktive Spielen zu machen, 300 Einheiten. Und dann haben wir Community Manager, der Ansprechpartner. Also wir machen ganz normale wohnwirtschaftliche Vermietung. Also kein selbsterklärtes Student Housing, einfach ganz normale wohnwirtschaftliche Nutzung. Aber ausgelegt auf die Allgemeinflächen sind top da. Es gibt Allgemeinflächen im Coworking-Bereich, Yoga, ein Private Dining, je nachdem, also alles, was man sich vorstellen kann. Kann auch für eher eine studentische Lage auch noch ein Kino sein oder Karaoke. Alles darstellbar, alles schon gemacht. Und gucken uns schon dann auch die Mikrolage an. Dementsprechend aber brauchen halt schon eine gewisse Größe.
Heißt das, auch zu bespielen. Wenn Sie jetzt mit Projektentwicklern auf der Messe sprechen, letztes Jahr hätten Sie wahrscheinlich nicht mit ihnen sprechen können, weil die gar nicht wollten. Wie ist die Lage in diesem Jahr?
Ich glaube offen. Die war letztes Jahr auch nicht verschlossen. Ich glaube, die war letztes Jahr eher, man dachte, es geht alles schneller, musste sich selbst erstmal wieder in die richtige Position bringen. Es gab auch den einen oder anderen, der pleite gegangen ist, das ist auch klar. Es gibt eine Marktbereinigung, das ist aber nicht nur bei den Projektentwicklern, es gibt es bei vielen Asset Managern, die halt aktiv kein Management betrieben haben. Und ich glaube, gutes Management zu machen, also gut in einem Sektor zu sein, gutes Management zu machen, ein gutes Team zu haben, einen guten Track Record zu haben, ist dann schon sehr hilfreich. Und für viele Entwickler ist es dann gut, wenn die einen Partner haben, mit denen die eigentlich die Landbank aktivieren können. Sie haben es ja gesehen bei Neubautransaktionen, egal ob jetzt Civia, IAM, die was von der Vonovia gekauft haben. Die MEAG hat ein Portfolio in Berlin gekauft von 3, mehr oder minder. Vonovia hat jetzt mit der HIA was gekauft. Da wird auch noch mehr kommen. Ich glaube, die Nachfrage für Produkt, was kurz vor Fertigstellung ist oder da ist, die ist da. fühlt sich auch so an, als wenn sich so ein bisschen eine Stimmung eingestellt hat, dass der Multiplikator irgendwie um die 24,5,
okay.
25, 24 ist in den A-Städten. Das heißt, es kommt auch mehr Nachweis über die Evidence der Transaktion. Die Finanzierungswelt sieht so danach aus, als wenn man eine bessere Sensibilität dafür bekommt. Das heißt, doch gewisse Punkte, wo die Finanzierung wieder equitativ sein kann, aber jeder guckt schon auch auf Cashflow. Also Cashflow ist ja fundamental. War ja mal nicht, weil alle halt nur die Werte permanent mitgenommen hatten, klar. Dadurch, dass die Yields dann gekommen sind.
Mittlerweile ist die Mietrendite wahrscheinlich entscheidend.
Ja, die Mietrendite Tag 1, aber auch das Potenzial in einem Markt, der einfach unterdeckt ist, wo das hinlaufen kann und wo das hingehen kann. Und ich glaube, wenn man einfach jetzt anfängt zu entwickeln und zu bauen, in 27, 28, und es gibt jetzt noch fast so gut wie keinen Leerstand, ist man relativ gut positioniert.
Ist der Markt gerade hart umkämpft bei Ihnen oder sehen Sie da viele Player
unterwegs? Weniger limitiert, muss man auch dazu sagen. Klar, weil es gibt andere Allokationen, die man machen kann, die vielleicht einfacher sind. Unser Kapital sind Kapitalallokatoren, das heißt, sie gucken sich alle anderen Assetklassen auch an, die zum Teil dann aber auch gleich Rendite erwirtschaften. Das heißt schon natürlich eine Hürde, erstmal wieder in Real Estate aktiv zu investieren. Und da muss auch die Storyline schon relativ klar sein. Also was möchte man machen, warum, weshalb, wieso. Wieso ist man besser als der Rest? Und viele wollen eigentlich nicht entwickeln. Oder können es dann nicht entwickeln vom Kapital oder brauchen den Partner dazu. Wir als Unternehmen bilden ja alles ab. Also die komplette Wertschöpfungskette, was wir nicht in Deutschland können, muss man auch dazu sagen, so weit sind wir noch nicht. Wir arbeiten aus Frankfurt heraus, von Corporate. Mit 14 Leuten haben dann nochmal On-Site an den Assets nochmal 20 Leute, die dann das aktive Bespielungsthematik darstellen. Aber wir brauchen einen Partner, die vor Ort sind, die gut lokal vernetzt sind, die ganzen Fachplanungsteams und so weiter und so fort. Das ist immer nicht aufgestellt. Diese Tiefe können wir vielleicht ein paar Jahre erreichen. Jetzt versuchen wir wirklich gute Partnerschaften aufzubauen, um dadurch halt Grundstücke zu aktivieren.
Gibt es einen gewissen Handlungsdruck oder haben Sie quasi eine Zielgröße, die Sie jedes Jahr erreichen wollen? Oder?
Jedes Jahr natürlich investieren, aber es gibt jetzt, wir sind sehr diszipliniert. Das heißt, wir müssen nicht, wir können, wir gucken uns halt die richtigen Produkte an mit dem Konzept, dass wir so verstanden können, wie es uns entgegenkommt. Und was wir auch nicht nehmen wollen, sind Baugenehmigungsriesen. Haben viele genommen. Hat man sich oft verbrannt, muss man auch dazu sagen, aber haben sich viele oft damit verbrannt, weil es dann einfach länger dauert. Mit dem Bau an sich, mit guten Partnern ist es relativ hoch. Wenn man da diszipliniert ist und einen guten Standard hat.
Fahren Sie heute von der Messe oder morgen?
Ich fahre morgen.
Okay, wie würden Sie diese, wenn Sie jetzt Journalist wären, Sie müssen einen Artikel drüber schreiben, welchen Titel, welche Überschrift würden Sie dieser Messe geben?
Ich glaube, es ist zu früh zu sagen, wo die Reise hingeht. Ob 24 schon so ein bisschen der Wendepunkt ist oder ob es um 25 kommt. Hier sind natürlich Leute aus verschiedenen Ländern. Ich glaube, Deutschland wird momentan so ein bisschen auch beäugt, politisch gesehen, nachdem was passiert ist bei den letzten Wahlen. Ich glaube, alle gucken sich auch an, was mit der Automobilindustrie passiert und funktioniert.
War gerade auch Thema, ja.
Was da die Auswirkungen sind quasi für Deutschland. Es gibt andere Länder, die momentan schon mehr Aktivität haben, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es ist gemischt. Also viele wollen investieren, können vielleicht nicht, weil das Kapital nicht da ist. Andere wissen nicht, ob die momentan in Real Estate investieren wollen. Ist ein Mixback, würde ich jetzt mal sagen.
Wann kommen die großen Instis wieder? Wann glauben Sie, kommen die wieder zurück?
Die Deutschen oder?
Wird ja sehr zurückhaltend agieren.
Gut, die haben relativ gut ihr Liability Management gemacht, wenn man jetzt mal über den Großen nachdenkt. Es war in der Presse, dass die Vonovia anscheinend sich überlegt, jetzt was zu kaufen in Nordrhein-Westfalen, wie ich verstanden habe. Bei Green Street ehemals React News. Es gab einen anderen großen Trade von Net Zero Properties, wo was gekauft wurde von der Union ZB nach der Abwertung. Ich glaube, es kommt schon was zurück. Ich glaube, es ist auch Kapital da. Aber Kapital in dem jetzigen Umfeld hat natürlich auch gewisse Renditeerwartungen, um in Real Estate zu investieren. teilweise muss man mal schauen, wie gewisse Business-Konzepte wirklich durchführbar sind und durchsetzbar sind. Ich glaube, man muss relativ klar und diszipliniert sein als Unternehmen, was man darstellt, was man ist und was so ein bisschen der Unterscheidungspunkt zu den anderen ist. Auf der einen Seite, man muss aber auch ganz klar sein, so was die Ausführung angeht. Also, wie schaffe ich die Ausführung? Weil ich glaube, der Markt ist so ein bisschen in der Transformation. Das bedeutet, es wird für Top-Produkte extreme Liquidität geben, weil es dann jeder kaufen muss. Wenn die Liquidität wieder mehr zurückkommt, als sie jetzt vorhanden ist, ist es ein bisschen limitierter. Und es wird vielleicht aber auch den alternativen privaten Markt geben, wo Leute sagen, die kaufen sich dann Mehrfamilienportfolien zusammen. Bei denen ist es nicht so extrem wichtig, ob das 70er, 80er Jahre Bau ist, vielleicht nicht so 100% ESG-compliant. Ich glaube, das wird alles seine Daseinsberechtigung haben. Das ist genauso in den modernen Wohnen, in denen wir uns befinden. Es gibt andere Thematiken, es gibt Co-Living, es gibt Shared-Living, es gibt gewerbliche Wohnen. Ich glaube, das wird irgendwie alles seine Daseinsberechtigung bekommen, um auch so eine Bezahlbarkeit dann jeweils in den Markt darzustellen. Es gibt das höherpreisige, will ich jetzt mal sagen, oder auch ein Service höherpreisige, was eher so ein kleineres Segment absieht. Aber ich finde, das ist auch wichtig. Ich finde, ganz oft ist so, viele Unternehmen, internationale Unternehmen, und Deutschland ist ein bisschen internationaler geworden als vielleicht noch vor 20 Jahren, wollen wirklich Talent nach Deutschland bekommen, sei es Indien, China, den Staaten. Die haben wirklich Probleme, teilweise Wohnraum zu finden in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch eine Nische, die man bedienen kann. Und ich glaube, das ist so eine gemeinschaftliche Aufwand, die man einfach betreiben muss, um Deutschland als Standort attraktiv zu machen. Deutschland ist die Nummer 1 Volkswirtschaft in Europa. Ich glaube, hat alle Zutaten, stark zu sein. Ja, ich meine, Deutschland hat irgendwie Bruttoinlandsproduktwachstumsvorhersage von 1%, die EU hat irgendwie 2%, aber wenn man irgendwie...
Jetzt sind wir bei minus 0,2, glaube ich, in ihrer Prognose.
Genau, aber in den nächsten 4 Jahren so 1% Forecast. Ich glaube, man kann mehr konsumieren in der Transformation, man kann mehr digitalisieren, man kann die Infrastruktur verbessern, man muss sie richtig verbessern. Ich glaube, wir haben politisch momentan einen relativen Stillstand, weil keiner entscheiden möchte. Und ich glaube, der wird schon viel Potenzial dafür geben, wenn man aktiv investiert. Und haben wir die Schuldenbremse. Wenn ich mir überlege, was jedes Unternehmen macht, wenn es in der Rezession ist oder in einer Schuldenstrukturierung, dann wird tendenziell investiert, damit man halt auch wieder den Reset quasi darstellen kann. Da ist es halt nicht so.
Herr Salzmann, vielen Dank, dass Sie die zweite Viertelstunde gefüllt haben mit einem völlig anderen Thema.
Gerne, gerne.
Danke, dass Sie mein Gast waren.
Hat mich gefreut.
Hört mich auch.
Gute Messe noch.
Danke, danke, gleich ebenso.
Danke, viel Spaß.
Denn der nächste Gast ist schon wieder hier mit seiner Begleitung. Stellen doch Sie sich bitte kurz vor. Was machen Sie, warum sind Sie hier und wieso überhaupt?
Ja, ich bin Clemens Seidel von Frank. Frank ist ein familiengeführtes Projektentwicklungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Wohnungswirtschaft. Wir haben 350 Mitarbeiter an den Standorten.
Ach, hier saß der Investor gerade für Ihr Produkt quasi.
Das passt auch, genau. In Frankfurt, Hamburg und Kiel.
Frankfurt, Hamburg und Kiel?
Ja.
Sehr spannend, ja.
Frank gibt es seit 1925, also fast 100 Jahre.
Okay.
Und haben über die Zeit einen großen eigenen Bestand aufgebaut. Und bilden die komplette Wertschöpfungskette ab. Also von der Projektentwicklungsseite her, Bestandsverwaltung, WEG-Management und dann nachher die Sanierung. Das ist sicherlich im Moment gerade einer der entspannendsten Cases,
ja,
wohnwirtschaftlich, absolut. Sanierung und haben da ein komplettes Inhouse-Team. Also ganzheitlich sind wir da Anbieter und machen von der Energieberatung, wir sorgen also Förderungsleistungen bis zur Planung, eigenes Planungsteam. Und dann in der Projektsteuerung setzen wir dann eben.
Also, wie riesig ist Ihre Mannschaft?
Wir haben 350 Mitarbeiter insgesamt. Mhm. Und im Sanierungs- oder sogenannten Eco-Bereich sind es etwas über 60. Insofern, neben dem eigenen Bestand, den wir quasi dort auf Vordermann bringen, geben wir das auch nach außen und beteiligen uns an den ESG-Themen in der Wohnungswirtschaft vor allen Dingen.
Erste Frage, warum Kiel?
Historisch gewachsen, glaube ich,
okay.
Ist ein Standort gewesen, den Frank schon vor vielen Jahren besetzt hat. Wir haben da einiges auch an Eigenbestand, entwickeln da auch gerade an der Kieler Hörn und sind insofern dort verankert.
Ja, schöne aber, Stadt, kann ich nur empfehlen.
Ja. Aber Hauptsitz ist Hamburg und da ist okay. auch das Headquarter. Und Frankfurt war eben immer schon als Bankenstandort interessant und da sind wir auch mit einem eigenen Büro, eigenen Team vor Ort und bieten dann sozusagen das Rhein-Main-Gebiet auch schon seit vielen Jahren einfach auf der Projektentwicklungsseite vornehmlich. Und,
das heißt, da Sie bauen nur für den eigenen Bestand oder auch für Investoren? Ist das sowohl als auch? Nehmen Sie es erstmal auf die eigenen Bücher, um es dann zu verkaufen oder wie ist das geplant?
Sowohl als auch. Vor allen Dingen aber in den Verkauf. Wir haben viel Globalverkauf gemacht, aber auch Bauträgergeschäft und sind da eben im Westhafen, in anderen Standorten, Kennedy Allee in Frankfurt, haben wir einfach Eigentumswohnungen gebaut, verkauft oder eben für institutionelle, für das Bestandshalten zur Vermietung entwickelt.
Okay. Und, woher kommt der Name Frank?
Kommt von Paul Frank. Das okay. ist einer der Gründer, Architekt gewesen, schlauer Kopf und vor allen Dingen innovativer Bauherr, hat in Hamburg die Laubenganghäuser erfunden, also ein bisschen sozialer Wohnungsbau. Laubenganghäuser ist ja, ich gehe raus auf den Balkon und erschließe dann über ein Treppenhaus ganz viele Wohnungen, ist also sehr flächeneffizientes Bauen und haben wir auch nach wie vor im Bestand und sind mittlerweile denkmalgeschützte Quartiere. Aber eben damals eine innovative Bauweise gewesen und das macht eben so ein bisschen diese Unternehmens-DNA aus, immer ein bisschen was Kreatives, ein bisschen was Innovatives auch zu machen. Wir haben in Friedrichsdorf zum Beispiel einen Eisspeicher verbaut.
Das ist eine neue Art von Wärme. Ja, unterirdisch sind die, glaube ich. Ne?
Genau, eine neue Art von Wärmepumpe.
Mhm. In der Kreisrund sind die irgendwie.
Genau, in einer Ökosiedlung wird jetzt das Häuschen, wo die Technik verbaut ist, ist mit Glas versehen, kommen die Schulklassen vorbei und gucken sich das an. Also so ein bisschen über das normale Maß, sage ich mal, von der klassischen Wohnbauentwicklung hinaus gedacht. Das ist das, was Frank auch ein Stück weit ausmacht.
Wie viel haben Sie im Bestand und wie viel bauen Sie pro Jahr?
Im Bestand rund 6.000 Wohnungen. Bewirtschaften tun wir bummelig 15.000. Und die Projektentwicklung hat in den letzten Jahren mindestens 1.000 Wohnungen im Jahr realisiert, mittlerweile etwas weniger.
Frei finanziert oder auch sozialer Wohnungsbau?
Beides. Wir sind so ein bisschen spezialisiert auf sozial geförderte Themen und haben auch ein Drittel geförderten Wohnungsbau im Bestand. Das ist was, wo wir uns wohlfühlen und was auch in Hamburg gefordert wird. Also einen gewissen Anteil auch sozialen Wohnungsbau haben und glauben auch an diesen Mix im Quartier.
Wo kommt die Kapital her? Ist das noch das Family Office quasi, was das Kapital gibt? Oder ist es
teilweise aus dem Family Office, teilweise auch klassisch fremdfinanziert oder eben mit Projektpartnern, die dann wiederum auch aus dem institutionellen oder Family Office Bereich kommen und darüber dann eben die Projekte realisiert und dann entweder verkauft oder in Projektgesellschaften gehalten werden.
Wie ist so die Stimmung für Sie auf der Expo? Mit wem reden Sie hauptsächlich? Was sind Ihre Termine? Ist es Troubleshooting oder ist es produktives nach vorne schauen?
Also ich finde die Stimmung schon mal besser als letztes Jahr.
keine Kunst, muss man sagen.
Das ist so richtig. Das ist so richtig. Man merkt, dass gerade im Wohnungsbau wieder Chancen entstehen. Wir sind auch mittlerweile als Ankäufer selber wieder aktiv und suchen in dem Bereich der energetischen Potenziale, Gebäude, die energetisch schwach sind, Mietsteigerungspotenzial haben, möglicherweise eine Aufstockung oder einen Dachgeschossausbau und dann sanieren wir diese eben durch, kreieren Mietuplift und das ist ein interessanter Case, wo wir also Gespräche führen, sowohl mit Eigenkapitalgebern als auch mit potenziellen Verkäufern und ansonsten sind wir mit unseren Dienstleistungen auf der Eco-Seite, also energetische Sanierung, gerade Beratung von Institutionellen, die eben sagen, was muss ich in meinem Portfolio jetzt machen, sowohl im Wohnen- als auch im Gewerbebereich.
Scheint noch so ein bisschen lost, hat man manchmal den Eindruck?
Hat man manchmal den Eindruck, dass da Potenzial ist, gerade auch wenn es um die Umsetzung geht. Ne? Also einen Plan machen, eine Strategie, das ist dann noch im Bereich des Möglichen. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, dann sind wir da Partner und können eben auch viel dann in-house lösen.
Also eher produktives nach vorne schauen.
Würde ich mal so sagen, genau, richtig.
Okay, sehr gut. Also es ist auch meine Spekulation, zumindest ist das, was auch gerade Ihr Vorredner sagte, Wohnen wird die erste Klasse sein, die dann wieder kommt. Ich höre Projektentwickler, die jetzt sich Kapazitäten aufbauen, auch in personeller Hinsicht, um dann die Wohnungsmaschinerie wieder an zu kurbeln.
Wir sehen auch wieder mehr Verkäufe auf der Eigentumswohnungsseite, also diese typische Mieter, die jetzt kaufen. Diese Migration war ja vor 2 Jahren so maximal, jeder Mieter ist dann in den Eigenbestand gelaufen. Die ist dann jetzt abrupt angehalten und das kommt wieder ein bisschen mehr. Also sowohl Kapitalanleger als auch Eigennutzer kommen auch in sag ich mal, einfacheren Lagen, dass die wieder aktiv werden. Und das ist gut, das ist immer noch verhalten, aber wir sehen auch auf der institutionellen Seite, dass Wohnfonds mehr und mehr nachgefragt werden, offensichtlich, oder zumindest in der Gründung sind von verschiedenen Marktteilnehmern. Und das halten wir auch für einen spannenden Ansatz. Also gerade dieses Investmentgeschäft ist was uns was umtreibt, weil es eben nochmal eine zusätzliche Möglichkeit ist, das Geschäft eben auch auszubauen. Mit fremdem Kapital gute Objekte zu entwickeln, das macht schon Sinn.
Eine Frage, die ich alle Entwickler gefragt habe, sind sie eigentlich froh, dass Krise ist und dass der Markt sich konsolidiert?
Ich glaube, froh sind da wenige.
Ich habe heute einen getroffen, der sagte, ja, er ist sehr froh, dass die ganzen Glücksritter Schwierigkeiten
haben. Da gebe ich Ihnen recht. Auf der anderen Seite hat man vor ein paar Jahren halt auch noch teuer eingekauft. Und die Baukostensituation, die sich jetzt so ein bisschen wieder zu beruhigen scheint, zusammen mit der schwierigen Finanzierungsstruktur war wirklich der perfekte Sturm. Und noch dazu ist dann der Verkäufer- oder der Ankäufermarkt zusammengebrochen. Das war jetzt nicht so förderlich und ich glaube, deswegen hat es einfach viele vor Probleme gestellt. Jetzt ist man sicherlich gut aufgestellt, wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt wieder loslegen kann. Ob das jetzt schon heute oder im Laufe des nächsten Jahres ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber irgendwann wird das wieder losgehen.
Also er survived till 26 und nicht till 25, ja?
Genau.
Okay, auch das habe ich öfters schon gehört. Wird Ihre Projektkalkulation eigentlich schwieriger durch die neue Marktsituation? Also sagen Sie, Baukosten, Zinsen, das sind ja Parameter, die noch schwieriger zu kalkulieren scheinen als in den letzten 10 Jahren. Ja. Wie gehen Sie derzeit an eine Projektentwicklung ran?
Ich glaube, das ist der psychologische Moment, der eben genau entscheidend ist. Glaubt nicht nur wir, dass die Zinsentwicklung stabil ist oder vielleicht sich sogar noch ein bisschen positiv entwickelt, glaubt das vor allem auch der Markt. Denn wenn ich jetzt die Entwicklung starte, dann ist das ja in 2, 3 Jahren dann erst fähig, es sei denn, ich verkaufsfähig, es sei denn, ich bin jetzt mit dem Vorwort unterwegs und da ist die Zurückhaltung schon groß. Also dass selbst der jetzt so ein Vorwort vom Papier kauft, der muss ja dann auch irgendwann finanzieren und muss das Vertrauen haben, dass es in eine stabile Richtung geht, sonst ist das, glaube ich, schwierig. Und wir sehen vor allem die Chance in Sachen, die schon sehr weit im Bau sind. Wir haben einige Projekte, die schon kurz vor der Übergabe an die Mieter oder Käufer sind. Und da ist einfach klar, dass was gebaut wird überhaupt. Und auch man kann es eben sehen, fühlen, Beziehungen mit denen. Und das führt dazu, dass da einfach mehr Vertrauen logischerweise ist, aber bedeutet eben auch langsame Abverkaufszahlen und so weiter. Das muss man eben dann aushalten und führt auch dazu, dass sich bei uns Projekte, die noch nicht so weit sind, verzögert haben.
Könnten Sie sich vorstellen, Projekte von anderen Mitbewerbern zu übernehmen? Ich meine, es gibt ja einige Pleiten in dem Bereich gewesen, ein Projekt zum Beispiel aus Erlangen. Ja. Könnten Sie sich, aus Bamberg kommen die, glaube ich, genau. Können Sie sich vorstellen, da was zu übernehmen? Oder haben Sie es schon getan?
Sind wir durchaus unterwegs auch, aber auch für Institutionelle, die eben im Bereich Service Development jemanden suchen, der ihnen das Problem löst, dass sie eine halbfertige Immobilie haben. Mhm. Und das sehen wir auch als Chance, da in dem Segment weiter aktiv zu sein, weil es eben da durchaus Nachfrage gibt, weil die halbfertige Immobilie dasteht und die Institutionellen das eben gar nicht unbedingt selber lösen. Und
jetzt sagen mir alle, dass das ganz schwierig sein soll. Also, dass das quasi ein schöner Gedanke ist, etwas Halbfertiges zu übernehmen, dass das aber in der Praxis ganz, ganz schwer ist, weil Sie wollen ja auch noch was verdienen, Sie haben aber auch noch Altlasten, die Sie übernehmen müssen, vertragliche Geschichten.
Also wir übernehmen nicht sozusagen das Risiko der Fertigstellung, wir sind dann Fertigstellungshelfer. Ich glaube, das ist also die eher der Gedanke, ob man sich die Objekte nachher ankauft, das ist wirklich mit harten Abschlägen, wird das in der Regel bestraft. Und das muss man sich auch auf der Entwicklerseite gut überlegen. Siehe App-Tower und ähnliches, das sind sicherlich sehr, sehr prominente und schwierige Beispiele, aber für die klassischen Wohnbauentwickler ist das fertig entwickelte oder halbfertig entwickelte Grundstück schon auch schwierig. Aber es gibt die Fälle und wir sind da gerne sozusagen Realisierungshelfer. Wer uns da selber was in die Bücher nehmen, ist bisher noch nicht vorgekommen.
Jetzt haben Sie gesagt, 1000 Wohneinheiten pro Jahr haben Sie derzeit gebaut. Haben Sie so ein Zielvolumen oder sagen Sie, damit sind wir eigentlich völlig
das
fein?
Das war in der Vergangenheit, genau. Mittlerweile sind wir da von runter, sind wir nicht mehr ganz so hoch und sind da auch sag mal, angebotsgetrieben. Wir haben noch einige Grundstücke in der Pipeline, die wir realisieren möchten und wenn sich der Markt wieder so darstellt, dann sind wir da aktiv.
Wie glauben Sie, wird die Messe enden? Also glauben Sie, mit welchem Motto werden Sie am Mittwoch, wenn Sie am Mittwoch überhaupt nach Hause fahren, ja. Mit welchem Motto werden Sie nach Hause fahren? Ja. Das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Glauben Sie, wir brauchen noch ein halbes Jahr?
Ich glaube schon eine positive Grundstimmung, vor allen Dingen in der Bewirtschaftung und in der, sagen wir mal, den ganzen ESG-Themen, da ist, glaube ich, noch viel Potenzial. Ich habe von einigen verstanden, die gesagt haben, ja, wir würden da gerne mehr machen, wissen aber nicht wie. Insofern, das ist was, wo wir uns gut aufgestellt sehen. Und insofern sind das Sachen, wo wir schon irgendwie ganz positiv reingucken. Sobald das Investmentgeschäft wieder anläuft, also Eigenkapitalgeber auch Fonds oder ähnliches zeichnen, wird das noch weiter an Fahrt gewinnen. Insofern sage ich mal, positive Grundstimmung. Hoffentlich dann hält die bis Mittwoch an.
Ja, das wäre zu hoffen, ehrlich gesagt. Das heißt, Sie sind so ein bisschen die One-Stop-Shop-Lösung für den Insti, der Wohnungsbestände im Portfolio hat.
Ja, genau, richtig. Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Vor allen Dingen auf der energetischen Seite haben wir sozusagen diese ganzheitliche Betrachtung. Wir kümmern uns um die Förderungssituation, besorgen die Förderung, möglicherweise auch finanzierungsseitig. Und dann planen wir das Projekt einmal durch und setzen dann eben am Ende auch um. Und
so wie viel sanieren Sie so im Jahr?
Objekte?
Ja. Oder Wohneinheiten?
Ja, wir rund 10 Projekte machen wir parallel, mal mehr, mal weniger. Mhm. Wobei das immer so in der Umsetzungsphase ist. Auf der gutachterlichen Begleitung, also der Konzeptphase, sind das deutlich mehr. Wir haben ein Team von 8 Energieberatern, die sozusagen ganz früh schon anfangen, sich mit energetischen Konzepten auseinanderzusetzen, die Gebäude erfassen, um dann so eine Förderung zu kalkulieren. Das ist ja immer sozusagen der erste Schritt, damit man dann in die weiteren Kostenauslösungen geht. Das heißt, auf der Konzeptphase ist das erheblich mehr. Also mehrere Dutzend Projekte, die wir da im Jahr prüfen und auch mal, sowohl institutionellen als auch privaten WEGs teilweise auch eine Lösung anbieten, um dann in die ganzheitliche Sanierung zu gehen. Das ist aber so ein Punkt, wo dann eben nochmal eine neue Entscheidung gefällt wird. Will man wirklich quasi jetzt umsetzen und dann wird in der Regel geplant und umgesetzt.
Jetzt stelle ich mir Bestandssanierung gerade im Wohnbereich ziemlich komplex vor. Wenn da auch noch Mieter drin sind, ist das wahrscheinlich fast unmöglich, würde ich fast sagen. Ja. Wo ist der Flaschenhals bei der ganzen Geschichte?
Ja. Also wenn man von Mietern ausgeht, ist das eher eine Kommunikationsfrage. Wir sehen das aber auch, unser Sanierungsbereich gibt es bereits seit 15 Jahren, haben wir da sehr viel Erfahrung gesammelt, wie spricht man Mieter an, wie kündigt man an, wie auch man auch während der Bauphase begleitet man Mieter. Das ist für die Mieter nicht immer so ganz einfach, Baulärm, dann werden die Fenster getauscht, man muss sauber ankündigen, dann passiert möglicherweise was im Bauablauf, was nicht so ganz perfekt ist. Das muss man eben vor Ort alles managen und dann will man am Ende der Sanierung ja nach Möglichkeit auch noch mehr Miete haben. Insofern ist dieses ganze Mitnehmen der Mieterschaft, auch das Managen von, sag ich mal, Unwägbarkeiten ein Thema, was wir für den Eigenbestand schon seit Jahrzehnten machen, aber eben auch das Know-how anwenden. Insofern gebe ich Ihnen recht. Das ist sicherlich ein komplexes Thema. Kann man aber ganz gut einfangen. Und wenn man jetzt Wohnungseigentümergemeinschaften nimmt, die sind da ähnlich schwierig. Aber mit den WEG-Verwaltern ist das ein gutes Miteinander. Und am Ende sehen alle, ja, ich investiere jetzt ein bisschen oder ich investiere in meine Immobilie oder in die Immobilie des Vermieters und habe dann aber Sparheizkosten, habe auch eine bessere Wohnsituation. In der Regel fassen wir auch noch die Außenanlagen immer mit an, sodass man wirklich auch einen Mehrwert spürt. Und dann ist das eine nicht ganz einfache Phase für den Mieter, aber am Ende sieht man auch, dass es ein gutes Produkt einfach, ein besseres Produkt wird.
kann man beziffern in KPIs, wie hoch die Fluktuation nach so einer Sanierung? Es gibt immer Leute, die dann sagen, ich ziehe aus oder ich kann mir die Miete nicht mehr leisten.
Ja.
Ist auch völlig normal, dass man eine höhere Miete verlangen muss, weil Sie haben wahrscheinlich auch eine Menge Geld investiert. Ja. Gibt es da so einen Richtwert für, dass man sagen kann, 30% der Mieter ziehen eigentlich so nach so einer Sanierung mal aus?
Nee, also vor allem nicht in der Größenordnung. Die Fluktuation ist ja so irgendwas
zwischen. Meistens in der Gegend froh, dass sie eine Wohnung haben, ne?
10%, wenn wir jetzt so in Hamburg bewegen, dann ist die wahrscheinlich eher noch ein bisschen niedriger. Mhm. Jedenfalls geworden auch. Und der Druck auf den Mietermarkt ist im Moment schon extrem hoch. Mhm. Insofern, bevor Leute kündigen, nimmt man die Sanierung, denke ich mal, eher in Kauf. Und gerade wenn man nachher eine bessere Wohnsituation hat und Heizkosten spart. Also das ist, glaube ich, schon plausibel. Und dieses typische Schlechtmachen, der Mieter wird überfordert und so weiter und mit dem wird dann was gemacht, was er gar nicht will, das nehmen wir nicht so wahr. Also wir stellen schon fest, dass das eher gutiert wird und auch die Investitionsbereitschaft da zum vernünftigen Miteinander führt.
Jetzt ist der Wohnen ein relativ kleinteiliges, sehr im Management intensives Geschäft. Sie können mal sagen, wir machen mal ein bisschen Beimischung mit ein bisschen Gewerbe. Warum tun Sie es nicht?
Tun wir schon. Wir sind auch da auf der Akquise weiter unterwegs. Wir gucken uns auch gerade auf der Quartiersseite immer mal wieder Sachen an, wo wir eben Kontakte zu Institutionellen haben, die sagen, ja, ich habe da irgendwie ein Thema mit meiner Wärmeversorgung oder würde gern ESG-mäßig mich besser aufstellen und dann führen wir da schon auch eine Beratung im gewerblichen Bereich durch und liefern da Konzepte und setzen da auch um. Also wir haben verschiedene Nahwärmenetze schon gebaut, Rückheizkraftwerke neben so Themen wie dem Eisspeicher, sodass wir da auf der technischen Seite als Projektsteuerungsunternehmen ganz gut aufgestellt sind und das wird auch im Gewerbebereich nachgefragt. Mhm.
Wenn Sie einen Wunsch hätten an die Immobilienbranche, ja, die würden Ihnen jetzt alle zuhören, was wäre das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Augenmaß für das Thema ESG nicht zu verlieren. Ich glaube, es wird da sehr polarisiert und manchmal auch ein bisschen überreguliert. Ich weiß, dass da die ganzen Reporting-Themen echt die Instis für große Herausforderungen stellt. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man viel machen. Gerade wenn man mal so Portfolien anguckt und sagt, ich mache erstmal die Sachen, die so überall gelten, ne? Sowas wie Smart Metering, sowas wie PV. Auch wir machen zum Beispiel Mieterumfragen bei allen Immobilien. Das macht auch sehr viel Sinn, da einfach ein bisschen auch so die soziale Komponente, ne? ES wird irgendwie vergessen, es ein bisschen in den Fokus zu nehmen, um da einfach auch nachhaltig mehr mehr Wert zu schaffen.
In welcher Hinsicht spielt das S bei Ihnen eine Rolle?
Wir legen das S sehr breit aus.
Hallo.
Und gucken da schon auch gerade auch mit der Förderungssituation, dass wir sozial orientierten Wohnungsbau eben auch selber machen, selber einen Bestand haben. Das ist also dieses ganze Thema soziale Teilhabe, welche Nutzung habe ich im Quartier, wie kann ich das vielleicht auch verbessern, indem ich zusätzliches Angebot wie Ärzte, wie Kita oder Gemeinschaftsflächen nutze. Insofern ist dieses ganze Thema S, da gibt es noch nicht so viel, Taxonomie ist noch nicht so weit, aber wir glauben, dass das ein Differenzierungsfaktor sein kann im Verhältnis zum E.
Herr Seidel, vielen lieben Dank, dass Sie mein dritter Gast heute waren.
Vielen Dank.
Der nächste Gast ist nämlich schon da, unser letzter Gast für heute. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank.
Viel Spaß.
Tschüss. Ciao.
Und herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Mein Name ist Ralf Stemper, ich bin stellvertretender Vertriebsleiter bei Enviria in Frankfurt. Wir sind ein Unternehmen, das Lösungen rund um das Thema Photovoltaik anbietet. Wir bauen die PV-Anlagen, wir betreiben diese, also 360-Grad-Ansatz, je nachdem, was der Kunde haben möchte, sind wir zu einem Standort bereit.
Sehr gut. Auch meine Einstiegsfrage an Sie. Die wievielte Expo ist es?
Meine persönliche, die dritte.
Und wo würden Sie sie einordnen in Ihren Top 3?
Das ist relativ einfach. ich muss dazu sagen, wir haben vor ungefähr zweieinhalb, drei Jahren den Bereich, oder sagen wir, die Immobilienwirtschaft für uns als Kunden entdeckt. Davor war PV in der Immobilienwirtschaft ist nicht so, so ein Thema, bis auf wenige Ausnahmen. Und zu Ihrer Frage, das erste Jahr war noch sehr Corona geprägt, also da war noch hier die besondere Regularien, wo man wie laufen muss, mit welchen Masken. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht wirklich repräsentativ gewesen. Für uns ist besonders in diesem Jahr, dass wir einen eigenen Stand haben. Bis letztes Jahr, im letzten Jahr hatten wir auch versucht, einen Stand zu buchen, wurde uns aber nicht erlaubt, weil wir nicht unmittelbar Real Estate Bezug haben oder nicht unmittelbar aus der Immobilienwirtschaft kommen, sondern eher aus der Energiewirtschaft. Aber inzwischen gibt es ja diese Transform and Beyond Area und da haben wir einen Stand bekommen. Von daher würde ich sagen, auch vor dem Hintergrund, dass wir einen Stand haben, dass es für uns die beste Messe bisher ist. Natürlich auch dadurch, dass wir seit 2,5, 3 Jahren, wie ich schon sagte, in diesem Bereich jetzt unterwegs sind, haben wir natürlich auch viel mehr Kunden, die wir treffen können, oder potenzielle neue Kunden, die wir treffen können. Und der Stand, ich hatte zunächst erwartet, dass der Stand da etwas weit ab vom Schuss ist, vielleicht relativ wenig Verkehr sein würde. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Also wir haben sehr viel Laufkundschaft. Wir wurden im Vorfeld angefragt, wie ich habe gesehen, ihr habt einen Stand, können wir uns mal zusammensetzen. Also durch und durch positiv, dass wir jetzt einen Stand haben und auch die Messe an sich. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Stimmung besonders schlecht wäre. Das ist natürlich angespannt, logischerweise, aber ich glaube, alle wollen irgendwie, dass es vorangeht, oder es muss ja irgendwie vorangehen. Und mit den Lösungen, die wir als Enviria anbieten, tragen wir natürlich einen großen Teil dazu bei, zu dem ganzen ESG- und Nachhaltigkeitsthema, was natürlich alle umtreibt.
Mit wem führen Sie hauptsächlich Gespräche hier auf der Messe?
Ich würde mal sagen, das ist allgemein das, mit wem wir sprechen. Das sind Bestandshalter, das sind Projektentwickler, das sind die großen GUs. Also mit den Kunden, mit denen wir ohnehin schon sprechen, sehen wir hier. Und das Schöne ist nun mal an der Messe, dass man geballt an einer Stelle dann in ein paar Tagen alle sehen kann oder viele sehen kann. Und das hilft uns natürlich sehr, auch wenn wir sitzen in Frankfurt, also mitten in Deutschland. Trotzdem ist man nicht jetzt jede Woche in Hamburg oder in München. Hier kann man natürlich alle auf einen Schlag oder an einer ordentlichen Stelle treffen, plus abends vielleicht mal ein Bierchen zusammennehmen und uns mal ein bisschen austauschen über einen Teams-Call hinaus, der mittlerweile sehr geläufig ist, aber etwas so wie hier keineswegs ersetzen kann.
Ja, wo würden Sie sagen, steht die Branche gerade? Ich meine, das ist Ihre dritte Expo, aber sind die Gespräche schon ein bisschen weiter, als sie vielleicht letztes Jahr waren?
Ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, ich kann es nur aus meiner Brille der Photovoltaik sehen. Und da würde ich sagen, es ist immer noch ein sehr, sehr heterogenes Bild. Es gibt Player, die schon seit 2, 3 Jahren sehr intensiv an ihrer Nachhaltigkeitsstrategie arbeiten und diese auch schon umsetzen. Andere sind noch ganz am Anfang und stellen noch sehr, ohne es negativ zu sagen, naive Fragen, also wirklich noch sehr am Anfang mit diesen Themen. Und da versuchen wir natürlich die Kunden, je nachdem, in welchem Stadium sie sind, abzuholen, vielleicht zunächst mal ihnen Dinge erklären und dadurch auch so ein bisschen Furcht nehmen, was natürlich immer mit Unsicherheit einhergeht. Und bei anderen geht es sehr konkret um Projekte umsetzen. Wir haben im letzten Jahr einen unserer großen Geschäfte mit dem Bau hier auf der Expo unterschrieben. Also das gibt es auch. Okay. Ja, mit Feierlich, mit den dicken Bauern.
Sehr gut, ja. Die Deals werden also doch
im letzten Jahr tatsächlich unterschrieben. Bisher, dieses Jahr stand auch ein Geschäft an, aber das hat jetzt, glaube ich, nicht geklappt, weil der Kollege aus Görkensbühl nicht kommen konnte. Aber sowas gibt es tatsächlich auch, dass man feierlich auf so einer Messe einen Vertrag unterschreibt.
Erklären Sie mir genau, wie Ihr Geschäftsmodell funktioniert.
Grundsätzlich, ich hatte es eingangs bereits erwähnt, wir bieten das Thema Photovoltaik-Lösungen an, sprich, der Kunde kommt zu und sagt, ich muss im Rahmen der Dekarbonisierung auch eine PV-Anlage auf mein Dach bauen lassen. Und dann stellt sich die Frage, will der Kunde selbst investieren? Darf er das überhaupt? In der Immobilienwirtschaft ist man relativ schnell in diesem Thema der aktiven, aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung. In dem Fall würden wir entweder das Dach pachten, dann die PV-Anlage drauf bauen, mit eigenen Leuten, wir haben eigene Monteur, eigene Elektriker, das heißt, wir bauen auch die Bauleisten, die PC-Leisten wird letztlich von uns selbst ausgeführt und würden dann die Anlage in Bestand aufnehmen und auch dann über die 20 plus Jahre betreiben, uns um alle Themen kümmern, um die Stromvermarktung an den Mieter oder den Nutzer des Gebäudes, genauso wie die Vermarktung des Reststroms über Direktvermarktung oder PPAs an anderen Stellen. Wir haben Kunden, die eine eigene Energiegesellschaft gegründet haben, weil sie sagen, ich möchte die PV jetzt bei mir im Konzern behalten. Dann würden wir letztendlich die EPC-Leistung für den Bau erbringen und im Nachgang dann technische und kaufmännische Betriebsführung anbieten, dass die ganzen Abrechnungsthemen mit den Mietern auch ins SAP, in die Buchhaltung des Kunden laufen. Also letztendlich können wir das alles facilitieren. Letztendlich kann der Kunde aus einem bunten Strauß bei uns Leistungen abfragen. Und es geht sogar einen Schritt weiter. Wenn man über das Thema PV nachdenkt, dann kommt relativ schnell der Speicher. Beratende Kunden, was sinnvoll ist oder eben nicht. Es kommt das Thema EV-Charging ins Spiel, was wir auch letztendlich anbieten können, dass wir auch Ladestationen bauen, bis hin zu Reststromlieferung, wenn der Kunde von uns nicht die PV, sondern uns als Gesamtversorger haben, können wir das auch leisten. Wir sind seit 1. Januar Vollversorger in Deutschland. Also da gibt es diverse Themen, Gründöcher können wir mit anbieten und so weiter und so weiter. Also wir versuchen einfach unseren Bauchladen immer größer zu machen, weil wir einfach uns immer wieder feststellen oder uns klar ist, dass auch wenn das PV-Thema für uns das Kerngeschäft ist, für unsere Kunden ist ein Nebenschauplatz, die Herausforderungen, sei es jetzt in der Immobilienbranche oder auch in anderen Branchen, sind groß genug im eigenen Kerngeschäft. Da hat man keine Zeit, keinen Nerven und im Zweifel auch kein Geld, um für eine PV-Lade zu viel Zeit und zu viel Invest da reinzustecken. Und da kommen wir ins Spiel und versuchen, den Kunden möglichst viel abzunehmen und ihm wirklich Mehrwert zu bieten.
Auf wie vielen Dächern stehen Ihre Anlagen derzeit in Deutschland?
Also Anzahl der Dächer kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir ungefähr 60 Megawatt im eigenen Bestand haben an Produktion. Wir haben über 100 gewerbliche Projekte umgesetzt und aktuell haben wir, glaube ich, 120 Projekte im Bau in unterschiedlichen Phasen von Planung bis kurz vor Netzgang. Aber wir sind ganz gut beschäftigt, muss man sagen, weil das Thema einfach von allen Seiten natürlich befeuert wird, sei es jetzt von Mieterseite, sei es vom Regulator, sei es von Investorenseite, von Banken, von finanzierenden Bankenseite. Und da stellen wir uns natürlich darauf ein und wachsen natürlich auch konsequent weiter. Also ich bin jetzt seit etwas über 5 Jahren bei Enviria. Damals waren wir so 20, 25 Leute, jetzt sind wir 300.
Wow, okay. Das ist ein enormes Wachstum.
Ja, ja.
Die Platten, wo kommen die her?
Die kommen in aller Regel aus China. Allerdings haben wir mittlerweile von unterschiedlichen Seiten, sei es von Kundenseite, sei es von unserem Investor BlackRock oder auch von unseren finanzierenden Banken, klare Vorgaben, wo die Module, also, dass wir Certificates of Origin, also Herkunftsnachweis erbringen müssen, dass alle Module, die wir bestellen, werden mit Certificate of Origin bestellt, um nachzuweisen, aus welchen Teilen Chinas tatsächlich die Module oder auch das Polysilizium, also die Vorprodukte kommen.
Lieferkettengesetz wahrscheinlich.
Lieferkettengesetz, volles, all diese Themen müssen wir natürlich abbilden und bilden wir ab.
Jetzt habe ich vor Jahren schon, hat mir die Berlin mal gezeigt, dass sie eine Software entwickelt haben, wo man zeigen könnte, das ist das Potenzial von Dachflächen,
ja,
auf die wir Photovoltaik stellen, ja, können. Würden Sie sich sehr viel mehr Enthusiasmus in dem Thema wünschen? Oder, weil damals ist das relativ, ne, das war wow, das Potenzial ist riesig, aber es gefühlt also, passiert relativ wenig.
Ich kann dir ein paar Zahlen geben. Gabe hat vor wenigen, weiß ich, vor einem halben Jahr etwa eine Studie herausgebracht, in der sie ermittelt haben, wie viele Dachflächen es in Deutschland gibt, Gewerbedachflächen, über 5000 Quadratmeter. Also die kleineren Sachen wurden weggelassen. 5.000 ist schon eine ganz ordentliche Größe, also erst nach 5.000 Quadratmeter wurde erfasst. Und der Outcome war, in Deutschland gibt es 360 Millionen Quadratmeter Fläche, Dachfläche. Davon belegt mit PV sind 10%. Dabei wird 70% des Stroms in Deutschland im Gewerbe verbraucht. Das heißt, da, wo der Strom verbraucht wird, sollte eigentlich auch idealerweise auch von Hintergrund der engen Netzkapazität noch erzeugt werden und genau daran arbeiten wir. Deswegen ist das, was Sie sagen, der Enthusiasmus, ich glaube, Enthusiasmus ist ja nur das falsche Wort, ich glaube, es muss einfach passieren und es passiert zunehmend, aber es gibt halt viele Hürden, sei es jetzt die alten Themen, zu wenig Digitalisierung, zu viel Bürokratisierung oder zu viel Bürokratie, die sicher an der anderen Stelle hemmen. Wir haben eine Netzinfrastruktur in Deutschland, einfach 50, 60, 70, 80 Jahre alt ist, die darauf fußte, dass es wenige Erzeuger, wenige große Erzeugungsanlagen gibt und dann verzweigen sich die Leitungen bis in jeden Haushalt und in jedes Unternehmen hinein. Und jetzt haben wir plötzlich eine ganz andere Situation, in der wir eine dezentrale Energieversorgungslandschaft zunehmend erleben, wo an den Leitungsenden, wo eben vorhin noch vielleicht eine Fabrik war, die nur genommen hat, jetzt plötzlich auch eine große Logistikhalle steht, die auch viel Strom ins Netz abgeben will. Und wie es dann eben so ist, das sind Ballungszentren, dann kommt noch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Logistikhalle dazu. und dann ist irgendwann das Netz überlastet oder ausgelastet und kann nicht mehr aufnehmen. Und dann führt es dazu, dass die Logistikhalle mit einem Riesenpotenzial aus PV-Sicht und Grünstrom zu erzeugen, nicht gebaut werden darf, weil der Strom nicht aufgenommen werden kann. Das ist jetzt nichts, was verwunderlich ist. Es war einfach, die alte Welt war nun mal anders. Und jetzt gilt es halt, die Netzinfrastruktur in Deutschland, in ganz Europa, auf diese neue dezentrale Energieversorgung umzubauen. Und das ist, egal wie viel Mühe man sich gibt, nichts, was in 2 Tagen gemacht werden kann. Und es wird von 3-stelligen Milliardenbeträgen gesprochen. Und das wird sicherlich die nächsten Jahre wird eine Herausforderung werden, wie man sowas dann doch intelligent vielleicht noch ein bisschen ausreizt, sei es jetzt mit Speichern oder sei es, dass man Anlagen intelligent so aufbaut, dass man vielleicht hier und da mal abregeln muss, aber dann trotzdem in der Summe viel mehr Leistung umsetzen kann. Also da sind dann Unternehmen wie wir gefragt, sich da ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wie man sowas intelligent aufbaut.
Wo ist der Bottleneck bei Ihrer ganzen Konstruktion? Weil ich habe Pulver nicht in mein eigenes Haus gezogen mit PV-Anlage und ja, allem Speicher, was dazugehört. Ja. Speicherlieferzeit war 1 Jahr, glaube ich.
Ja, also Bottleneck, ich würde sagen, es gibt ein Bottleneck, ist das, was wir eben schon hatten, das Thema Netzinfrastruktur. Ein Bottleneck im Sinne von, wie schnell kann eine PV-Anlage gebaut werden, ist das Thema Trafos. Trafos haben zurzeit eine Lieferzeit von ungefähr 50 bis 52 Wochen. Das heißt, auch wenn ich eine große PV-Anlage mit 6 Megawatt auf einem 50.000 Quadratmeter Dach in 3 Monaten aufgebaut, warten aber jetzt dann nochmal die nächsten 10 Monate auf den Trafo. Oh, okay. Das ist halt nun mal so, kann man nicht ändern. Also Trafo ist sicherlich ein Bottleneck, wird langsam ein bisschen besser, aber hier wurden einfach die Lieferketten durch den Ukraine-Krieg gestört und das hat sich logischerweise nicht wieder gebessert. Deswegen ist es an der Stelle immer noch sehr, sehr angespannt. Und was ich würde es nicht als Bottleneck bezeichnen, aber vielleicht was als Showstopper natürlich sein kann beim Thema Photovoltaik, ist, wenn die Immobilie so gebaut wurde, dass das Last keine weitere Last aufnehmen kann, also dann eben keine Lastreserve mehr für eine Photovoltaikanlage da ist, auch wenn die Systeme mittlerweile immer weit ausgereift und verhältnismäßig leicht sind, wenn man es vergleicht mit Systemen von vor 10 Jahren. Mhm. Aber trotzdem, wenn die Immobilie so gebaut wird, dass dann nur Lastreserve da ist, dann wird auch eine PV-Anlage schwierig. Es sei denn, der Eigentümer ist bereit, das Dach zu ertüchtigen oder die Träger zu ertüchtigen, um dann eben so eine Lastreserve zu schaffen.
Verändert sich die Technik bei PV-Anlagen? Weil es ist ja wahrscheinlich heute gar nicht mehr zu vergleichen wie vor 15 Jahren.
Also was sich verändert, ist die Wattage der Module, also sozusagen auf die gleiche Fläche. Modul ist ja sagen wir grob 2 Quadratmeter groß, ein Modul, das aufs Dach gebaut werden darf, in der Freifläche sind die 2 Quadratmeter größer. Das heißt, die Fläche ist mehr oder weniger die gleiche geblieben, aber was sich ändert, ist die Wattage. Das heißt, als ich, wie ich schon sagte, vor 5 Jahren angefangen habe, war der Standard 280, 285 Watt Peak und jetzt sind es eher 440 Watt Peak. Also in 5 Jahren hat man doch eine Steigerung um 50% ungefähr erfahren. Also das passiert laufend, dass alle paar Monate die Wattage etwas höher werden. Aber ansonsten gibt es keine besonderen bahnbrechenden neuen Technologien oder ähnliches.
2 Fragen habe ich noch. Sie sind Journalist und müssen morgen einen Bericht über die Expo Real schreiben. Welche Überschrift geben Sie hier?
Ich würde sagen, angespannt, aber hoffnungsvolle Stimmung.
Okay, das ist gut. Ja. Und die letzte Frage. Was wünschen Sie sich von der Immobilienbranche?
Ich wünsche mir von der Immobilienbranche vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Mut, mehr Entscheidungsfreude und vielleicht auch ein bisschen mehr Offenheit für eben diese neuen Themen, die da sind und nicht weggehen werden.
Haben Sie das Gefühl, dass es noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird? Weil ich habe den Eindruck, Mobilität, Daten, Infrastruktur, Stadtentwicklung wird immer wichtiger und kann nur noch zusammengedacht werden.
Ich würde nicht sagen, dass es stiefmütterlich behandelt wird. Ich würde vielmehr sagen, dass es so viele neue Themen gibt, Sie haben es eben schon erwähnt, das Kerngeschäft geht ja nicht weg. Der Asset Manager muss sich weiter darum kümmern, dass der neue Mieter reinkommt und dass vielleicht noch eine Sanierungsmaßnahme durchgeführt wird. Und wenn jetzt plötzlich noch gesagt wird, übrigens ESG musst du jetzt auch noch machen, dann wird es einfach ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, da ist wie so oft People's Business und dann hängt es auch nicht an den Leuten, Aber ich würde nicht sagen, dass man das Thema nicht erkannt hat. Es ist einfach nur sehr, sehr viel, was heute, glaube ich, dazu kommt. Mhm. Regulatorik ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der ja auch nicht weniger wird, sondern mit den ganzen Berichtspflichten auch zum Thema Nachhaltigkeit. Das bindet ja auch noch zusätzlich.
Absolut. Vielen Dank, dass Sie mein letzter Gast waren. Wir haben
sehr, sehr gerne.
Sehr überzogen, aber es macht gar nichts. Es hat total Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restmesse. Fahren Sie morgen nach Hause?
Morgen Nachmittag, ja.
Sehr schön.
Dann, morgen und bald im Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen und auf bald.
Ciao.
Tschüss.